Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer kompakten Tech-Talk-Folge für euch. Und zwar mit dem lieben Renny Hasselhofer. Er ist Chief Customer Officer bei Cockvis, einer Lösung, um zu schauen, was im Prinzip im Bewohnerzimmer so los ist. Aber bevor wir da jetzt reinsteigen, René, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, René, ich habe ja schon gesagt, also mit Cockvis erfährt man, was eigentlich so im Bewohnerzimmer im Notfall los ist. Magst du mal ein paar Worte dazu sagen, was ihr da genau macht?
Also Cockvis AI, das Produkt von Cockvis, ist eine smarte, modulbasierte Pflegelösung, die eben aus einem Sensor besteht. Ich glaube, ich kann das auch kurz herzeigen. Das sind so unsere beiden Sensorgenerationen. Und diese Sensoren werden an die Decke montiert. Und nach Aktivierung können eben dann verschiedene Softwaremodule auf diesem Sensor verfügbar gemacht werden und eingesetzt werden oder mit diesem Sensor eingesetzt werden.
Was ist denn das Hauptproblem, was ihr damit löst? Ist es so Sturzerkennung oder falls jemand nicht von der Toilette wiederkommt? Was ist denn da der Haupt-Use-Case?
Also begonnen haben wir mit einem Forschungsprojekt im Bereich Sturzerkennung. Das ist relativ lange gelaufen, auch in Kooperation mit der Technischen Universität Wien. Und 2018 haben wir dann in Österreich den Marktstart hingelegt, sind mit dieser Sturzerkennung sozusagen in die Pflegeeinrichtungen rein. Das hat von Anfang an recht gut funktioniert. Die Pflege hat aber signalisiert, dass sie Stürze nicht nur erkennen, sondern präventiv vermeiden wollen. Das war der Startschuss für die Entwicklung der Sturzprävention. Diese ist jetzt verfügbar in verschiedenen Mobilisierungsstadien, weil wir natürlich gemeinsam mit der Pflege auf Basis der individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner entwickelt haben. Und da gibt es halt welche, die sind sehr schnell und sehr gebrechig, da will man sehr früh einen Alarm haben. Dann gibt es welche, die sitzen die ganze Zeit quer am Bett, wollen aber nicht aufstehen. Dafür gibt es das Mobilisierungsstadium Aufstehen, also eine spätere Alarmierung. Und dann gibt es ganz klassisch das, was man auch von den Sensormatten kennt, das Querbettsitzen und den Alarm, sozusagen wenn jemand quer im Bett sitzt und aufstehen möchte. Also nur damit man sieht, sehr individuell einsetzbar, ergänzt um einen virtuellen Bettbalken für all jene, die rausrollen aus dem Bett, weil sie Schmerzen haben, ergänzt um eine Analyse des Sturzes, falls einer passiert, womit man repetitive Sturzursachen eliminieren kann und natürlich auch Stürze rekonstruieren kann, also das geht in beide Richtungen, und ergänzt um eine Abwesenheitserkennung, die vor allem dann eingesetzt wird, wenn man eben etwas nicht direkt abdecken kann. Also beispielsweise für die indirekte Sturzerkennung im Bad, am Gang, außerhalb des Zimmers oder eben auch für Menschen, die an Demenz leiden, Hinlauftendenzen haben, um die begleiten zu können, sozusagen als DESO-System leid. All das ist passiert nach dem Marktstart 2018 und natürlich verbessert worden 2020, 2021, als wir nochmal eine sehr, sehr große Feldstudie gemacht haben. Wir haben über 120.000 Alarme analysiert von über 200 Sensoren in rund 10 Einrichtungen in Österreich. So haben wir das Ganze nochmal verbessern können, ja, und noch etwas Wesentliches entwickeln können, was es anfangs nicht gab, das Dockingstationskonzept. Das heißt, unsere Sensoren rotieren in den Räumen, ja, mittels Dockingstation.
Ah ja, das ist nicht unbedingt, also das heißt, ich kann es zum einen Bewohner, also oder Zimmer individuell konfigurieren. Das ist jetzt nicht für jedes Zimmer das gleiche, nicht jeder Bewohner ist gleich, klar, macht ja Sinn. Und ich muss die nicht fest an der Decke verschrauben, sondern die Position ist änderbar.
Die Position ist änderbar. Was an der Decke fest verschraubt wird, ist die Dockingstation. Und der Sensor an sich sozusagen rotiert dann von Raum zu Raum und wird genau dort eingesetzt, wo er gebraucht wird. Das ist etwas, was auch von der Pflege kam. Das kennt man natürlich auch von den analogen Assistenzsystemen, dass sie dort zum Einsatz kommen, wo sie gebraucht werden. Und das haben wir sozusagen digitalisiert, auf eine digitale Ebene gehoben.
Jetzt haben ja viele Betreiber beim Thema, ich nenne es jetzt mal Bewohnerüberwachung, ne, oder Sturzüberwachung, immer ein bisschen Angst oder ein bisschen Sorge um das Thema Datenschutz, um das Thema Ethik, also dass man quasi so ein Big Brother, wo man gar nicht weiß, wo die Daten hinfließen, mit im Bewohnerzimmer hat und der Bewohner kann sich ja eigentlich gar nicht gegen wehren, so wirklich. Wie läuft denn das bei euch? Ist das auch ein Punkt, der von euren Kunden kommt, die dann sagen, naja, ich finde es eigentlich nicht so cool, dass die Leute da ständig überwacht werden oder ähnliches?
Also ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis natürlich auch gewesen der Studie von 2020 bis 2021, dass es eben diese Themen gibt. Wir haben in Europa im Endeffekt momentan drei unterschiedliche Technologien am Start, im Groben. Wir haben Kameratechnik, die eingesetzt wird. wir haben Radartechnik, die eingesetzt wird, und wir haben in der Mitte, und ich bezeichne uns bewusst als die Mitte, weil wir aus unserer Sicht aus beiden Welten das Beste vereinen, die 3D-Sensorik. Also wir arbeiten nicht mit Bilddaten, ja, und auch nicht mit Radardaten, sondern wir arbeiten mit 3D-Tiefendaten. Das bedeutet, es funktioniert so, dass wir zusätzlich dazu in Echtzeit arbeiten, im Zimmer arbeiten. Das heißt, es verlassen keine Rohdaten den Raum, wenn nichts passiert. Ja. Und wenn etwas passiert, haben wir eine Retention Time. Das heißt, wir können rund 50 Sekunden in die Vergangenheit schauen und eben rekonstruieren, was passiert ist. Aber eben anhand von Tiefendaten. Das heißt, wir projizieren ein Infrarotmuster in den Raum, messen dann Abstände, Distanzen, und anhand von diesen Distanzen können wir eben diese 3D-Rekonstruktion des Zimmers erstellen und helfen, die Dinge, die passieren, zu analysieren. Ja. Deswegen sagen wir immer Visualisierung, weil es ist kein Bild. Ja. Und es gibt ja in Deutschland einen Hersteller, der eben auf Kamera setzt. Es gibt aber auch in Belgien eine Lampe, die in aller Munde ist. Auch das ist ein System mittels Kamera, oder wo mittels Kamera eben versucht wird zu eruieren, was im Zimmer passiert ist. Und das geht aus unserer Sicht privatsphären technisch nicht. Ja. Also wir sind davon überzeugt, dass 3D-Sensorik einerseits helfen kann, zu rekonstruieren und analysieren, und andererseits einen sehr hohen Datenschutzstandard bietet. Wir machen das noch einmal intensiver, weil wir ja am Gerät im Zimmer rechnen. Das heißt, wie vorher schon gesagt, da passiert nichts, verlässt auch kein Byte an Daten den Raum. Es ist wirklich so, jedes unserer Geräte, deswegen sind sie auch etwas größer, ist ein kleiner Computer. Das heißt, wenn es jetzt um dieses können Sie bitte on-premise rechnen geht? Ja, das tun wir. Und zwar nicht einmal auf einem lokalen Server im Haus, sondern am Gerät an sich.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Hebt euch da sicherlich auch von anderen Lösungen ab und wird positiv wahrgenommen. Wie weit verbreitet ist SyncOQuiz mittlerweile in Deutschland, Österreich, Schweiz oder generell Europa? Also ist das schon so eine absolute Standardtechnologie, die in jedem Pflegeheim ist oder noch nicht?
Also wir sind definitiv schon deutlich über dieses Startup-Zeitalter sozusagen eines Unternehmens hinaus. Wir sind im Skalieren. Wir haben aktuell über 3000 Sensoren in mehr als 10.000 Räumen im Einsatz. Also das zeigt schon, wir sind nicht mehr ganz frisch am Start, sondern schon eine Zeit unterwegs, profitieren auch von dieser Erfahrung. Es gibt uns in Österreich in rund 15% aller Pflegeeinrichtungen. Die verwenden uns schon. Wir haben aber auch sozusagen in Süddeutschland schon gestartet. Vereinzelt gibt uns auch schon in Ostdeutschland, beispielsweise in Leipzig. Es gibt uns aber auch jetzt in der Schweiz. Also da haben wir auch bei einer Pflegegruppe jetzt gestartet, schon vor einigen Monaten. Und wir sind schon seit längerem in Schweden und UK tätig, haben ein paar Häuser in Frankreich. Also man sieht schon, das sind so unsere Zielmärkte auch, ja, wo wir hinwollen. Und was jetzt kurz davor steht, ist der Start in Norwegen und Dänemark. Also es ist tatsächlich so, dass es natürlich am Anfang immer ein bisschen dauert. Ne? Jeder möchte in seiner Nähe jemanden haben, den er fragen kann, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Das heißt, es dauert am Anfang ein bisschen, aber in Deutschland, in der Schweiz und auch in Schweden bekommen wir jetzt richtig Grip. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht gehört hast, aber wir haben in Schweden an einer Ausschreibung teilgenommen, der Region Skåne, das ist die südschwedische Region um Malmö herum und Lund. Dort wurde eben ein digitales Assistenzsystem gesucht, europaweit ausgeschrieben, und wir haben uns auch gegen sämtliche europäischen Mitbewerber durchsetzen können und dürfen jetzt bis Ende 2025 mindestens 800 Sensoren in über 20 Krankenhäusern verbauen. Warum ich das erwähne? Wir haben in der Langzeitpflege gestartet. Ja? Und dann haben wir eben Erfahrungen gesammelt. Was ist in der Langzeitpflege wichtig? Ja? Was braucht allerdings dann im Gegensatz dazu die Kurzzeitpflege? Und all diese Erfahrung von 18, ja, bis eigentlich 22, also Anfang 22 inklusive dieser Studie, die wir gemacht haben, haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, für die Kurzzeitpflege brauchen wir aber nochmal eine neue Generation. Deswegen gibt es eben die Generation 2.0 mit einem Dockingstationskonzept, das patentiert ist. Da kann ich tatsächlich vom Boden mittels eines Dockingstabs den Sensor von einem Raum in den anderen bewegen. Das bedeutet, jeder Pfleger und jede Pflegerin kann das machen. Ja. Und ich glaube, das ist noch einmal ein wesentlicher Unterschied. Es muss nämlich in der Kurzzeitpflege bei Verweilzeiten von 3 bis 5 Tagen ungefähr relativ schnell gehen, dass ich den Sensor bewege. Ja. Und mit diesem neuen Sensor konnten wir dann auch eben in der Kurzzeitpflege Anfang 2024 starten.
Wie sieht denn das vom Pricing her aus? Ist das eine einmalige Anschaffung, so ein Sensor, oder hat man eine einmalige Anschaffung plus ein monatliches Abonnement?
Genau, zweiteres. Also sozusagen, wir arbeiten nicht wie früher gearbeitet wurde mit einem einmaligen hohen Anschaffungspreis plus letztendlich dann Wartungsverträge, sondern es ist tatsächlich dieses Konzept, ich habe ein Hardware-Invest und dann je nachdem, was ich am Sensor nütze, habe ich dementsprechend unterschiedliche Software-Lizenzen, die ich kaufen kann. Diese Lizenzen ist aber auch das gesamte Service, Wartung, Garantie und so weiter inkludiert. Das heißt, da kommt dann nichts mehr dazu.
Wo liegt man denn da preislich ungefähr bei der Hardware und bei der Software? Also was hat da so ein üblicher, also was muss so ein normales Zimmer sozusagen bezahlen mit so einer Standardausstattung?
Also das ist eben etwas, was bei uns ein bisschen anders ist, da wir von einer Ausstattungsquote ausgehen von rund einem Drittel aller Zimmer mit Sensoren und in den restlichen Zimmern haben wir dann eben Dockingstationen. Und wenn ich das in Betracht ziehe, dann habe ich pro Zimmer, pro Bett ja, rund 600 bis 800 Euro. Es kommt ein bisschen auf die Ausstattungsquote drauf an, an Hardware-Invest und dementsprechend aber auch alles andere. Ja, also auch diese Software-Lizenzen sind ja natürlich bezogen auf den Sensor und nicht auf die Dockingstation. Auch die drittelt sich fast. Das heißt, man kann sagen, das Thema Sturz ja, in seiner Gesamtheit mit allem Drum und Dran und unter Betrachtung dieses Dockingstationskonzepts kann ich mit 15 Euro monatlich schon abdecken. Und da ist wirklich drinnen direkte Sturzerkennung, indirekte Sturzerkennung, die gesamte Prävention und die Analyse zur Rekonstruktion und auch zur Eliminierung von repetitiven Sturzursachen. Also all das ist da drinnen. Die Günstigkeit oder wie man sagen soll, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut aufgrund unseres Konzeptes, dass ich nicht in jedem Zimmer von vornherein einen Sensor brauche.
Okay, das habe ich verstanden. Hast du denn in der Vergangenheit da mal besonders positive Erlebnisse in eurem Alltag gehabt? Also ist da irgendwas, irgendeine Anekdote, die dir besonders hängen geblieben ist?
Ja, es gibt eine Anekdote, die ich immer wieder erzähle, weil sie, glaube ich, sehr schön zeigt, was wir tun. Wir hatten im Herz-Jesu-Heim, und Betonung auf hatten, weil dieses Heim geschlossen werden musste aufgrund von Personalmangel. Das ist eine Einrichtung gewesen in Salzburg. Und da haben wir eine Bewohnerin gehabt und die hat gemeint, seitdem sie den Sensor im Raum hat, und sie hatte ihn über 2 Jahre, seitdem sie den Sensor im Raum hat, fühle sie sich viel freier, weil sie generell keine Angst davor habe zu stürzen, sondern vielmehr davor, nach einem Sturz nicht rechtzeitig gefunden zu werden und unter Schmerzen am Boden zu liegen. Mit diesem Sensor fühlt sie sich sicherer und dadurch, dass sie sich sicherer fühlt, ja, ist es auch so, dass sie ein deutlich höheres Freiheitserlebnis hat, also einen höheren Grad an Freiheit verspürt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil um das geht es uns eigentlich. Ja. Also wir haben etwas entwickelt für die Bereiche Aktivität, Sturz und Demenz, wenn man so möchte. Und umgehen tut es uns eigentlich darum, anhand von besseren Informationen, die man einfach bekommt über digitale Systeme, anhand dieser besseren Informationen eine Qualitätssteigerung herbeizuführen, von der letztendlich alle profitieren. Also diese höhere Qualität führt zu einer mehr Sicherheit für alle Betroffenen. Das sind nicht nur die Bewohner, das ist auch, sind auch die Pflegerinnen. Man denke an haftungsrechtliche Geschichten. Ja? Auch die Angehörigen, die ein besseres Gefühl oder ein sichereres Gefühl haben im Vergleich. Und dieses höhere Sicherheitslevel führt dann automatisch zu mehr Freiheit für alle Beteiligten. Das ist diese Kette, um die es uns geht. Natürlich möchten wir es aber, wenn man uns nach dem Warum fragt, ja, warum machen wir das? Erstens hat jeder Eltern und Großeltern ja, und damit selber Erfahrungen gemacht mit Stürzen, mit Demenz, mit Themen, die beispielsweise das Bett betreffen, also Dekubitus-Prophylaxe und so weiter und so fort. All das kennt man ja aus seinem persönlichen Umfeld, es betrifft jeden. Ja. Und uns geht es darum, ein Tool, eine Lösung zur Verfügung zu stellen, die es Pflegerinnen einfach macht, zu assistieren, ja, einfach macht, zu pflegen. Ja, und aus dem Titel heraus soll es dann eben auch in Zukunft ein Altern in Würde geben. Ja.
Ein anderer, neben dem Datenschutz und der Ethik, ist ein anderer Kritikpunkt an diesen Technologien, dass manchmal zu viel Alarme ausgelöst werden, dass sie quasi zu sensibel eingestellt sind und das dann eigentlich zu einer Mehrbelastung der Pflegekräfte führt, weil eben ständig angeblich jemand gestürzt sein könnte. Habt ihr solche Erfahrungen in der Vergangenheit auch gemacht?
Also natürlich im Laufe der Entwicklung macht man viele Erfahrungen und stimmt das dann auf die Pflege ab, wie viel Information hättet ihr gerne und so weiter, wann hättet ihr die Information gerne, das ist das, was ich schon kurz angeschnitten habe. Das Thema ist ja, wenn ich eine Sturzprävention habe, die es mir nur ermöglicht, einen Alarm zu bekommen, wenn jemand quer im Bett sitzt, dann werde ich damit relativ schnell unglücklich sein. Warum? Weil ich habe ja diejenigen, die sehr schnell sind und sehr gebrechlich sind. Da nehme ich vielleicht in Kauf, dass ich mehr Information bekomme und würde dann mich alarmieren lassen, wenn jemand schon den Oberkörper aufrichtet. Das geht bei uns. Ja. Die meisten allerdings sitzen mal quer im Bett und möchten dann aufstehen und dann kriege ich halt den Alarm, wenn jemand wirklich sich hingesetzt hat. Dann gibt es aber diejenigen, die in der Nacht 20 Mal aufstehen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie aufs WC müssen, weil sie einfach rastlos sind, ja, weil sie diesen demenziell bedingten Tag-Nacht-Rhythmus diese Veränderung verspüren. Und aufgrund dieser Geschichten brauche ich dann auch ein späteres Mobilisierungsstadium, nämlich das Aufstehen, dass ich mich erst dann alarmieren lasse, wenn jemand schon steht. Dann gibt es aber diejenigen, die können gar nicht mehr normal aufstehen. Die haben Schmerzen, können es vielleicht nicht artikulieren, weil sie dement sind und rollen aus dem Bett oder auf Delirstationen rollen aus dem Bett. Dafür gibt es wieder diesen virtuellen Bettbalken. Und für alles, was immer wieder passiert, gibt es eben die Sturzanalyse. Allein in der Prävention habe ich somit einen Strauß an Möglichkeiten, Menschen sehr individuell zu begleiten. Dadurch ergibt sich für Pflegerinnen das Gefühl, erstens, ich steuere den Sensor und nicht der Sensor steuert mich. Und zweitens kann die Pflege wirklich entscheiden, wann sie wie viel Information gerne hätte. Und damit reduzieren sich die gefühlten Fehlalarme ganz massiv. Warum sage ich gefühlt? Weil wenn ich das Mobilisierungsstadium aufrichten verwende und jemand richtet sich auf, um nach einem Glas zu greifen oder nach dem Telefon zu greifen, wie auch immer, ja, dann ist das ja ein korrekter Alarm, aber aus pflegerischer Sicht eben nicht. Ja. Also diese Diskrepanz gibt es auch noch. Pflegerische Sicht und technische Sicht. Ja. Um das zu trennen, eben ein sehr, sehr individuelles Begleiten. Und natürlich muss dann die Sturzerkennung und die Sturzprävention an sich, also der Basisalgorithmus, möglichst genau funktionieren. Wir erreichen definitiv eine Genauigkeit jenseits der 90%. Ich glaube, das ist wesentlich. Zu sagen, ich bin eine 100%-Lösung und ich kann alles, fällt jedem, der das macht, am Kopf. Ja. Also natürlich ist nicht jeder Alarm, den wir liefern, richtig, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Genauigkeit.
Nee, René, dann bin ich mit meinen Fragen schon am Ende. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier über das Thema Sturzerkennung, Sturzprävention und alles drumherum sprechen konnten und du so ehrliche Einblicke gegeben hast. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Lösung und ich hoffe, es wird zukünftig noch viel mehr Einrichtungen Einzug halten. Und ja, wer das mal kennenlernen möchte, kann, denke ich, auf cockfist.ai gehen, sich das anschauen. Kann sicherlich auch dich, also René Haselhofer, direkt bei LinkedIn mal anschreiben. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, danke vielmals. Hat mich sehr gefreut, berichten zu dürfen und eben auch, nachdem wir einen starken Fokus auch auf Deutschland haben, in Deutschland im Rahmen des Podcasts unsere Lösung vorstellen zu können. Danke vielmals.